Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, wir schreiben ungefähr das Jahr 736 vor Christus in Jerusalem. Es ist das Jahr, in dem König Usia stirbt, der dort residiert hat. Und es ist das Jahr, in dem Jesaja sich im Tempel aufhält, diesem imposanten Gotteshaus. Edel poliertes Mauerwerk, prachtvoll, schimmernd. Jesaja befindet sich gerade in der Haupthalle mit dem Opferaltar, der Weg zum Allerheiligsten. Und da geschieht es. Auf einmal erbebt der ganze Tempel. Die Schwellen geraten ins Wanken. Rauch erfüllt den ganzen Raum, schwerer Qualm. Jesaja weiß nicht, wie ihm geschieht. Schrecken erfasst ihn. Hier setzt unser heutiger Predigttext an. Ich lese aus Jesaja im 6. Kapitel die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Jesaja widerfährt ein Offenbarungserlebnis. Er sieht, heißt es da. Er sieht Gott sitzen auf einem Thron, umgeben von Seraphim. Diese 6-flügeligen Wesen brauchen ihre Flügel nicht nur zum Fliegen, sondern auch, um ihre Augen zu bedecken. Anscheinend übersteigt die Herrlichkeit Gottes sogar ihr Fassungsvermögen. Jesaja sieht zwar, heißt es, aber wie Gott ausschaut, dazu sagt er nichts. Wie sollte er auch, wenn nicht mal die himmlischen Wesen seinen Anblick ertragen können? Nur ein Detail kann er wahrnehmen: den Saum des Gewandes. Und obwohl es nur ein winziges Detail zu sein scheint, gibt es einen imposanten Eindruck von der Größe und Erhabenheit Gottes, füllt doch der Saum seines Gewandes den ganzen Tempel aus. Und der war zur damaligen Zeit immerhin das größte Bauwerk in ganz Israel. Und Jesaja hört, wie die Seraphim sich zurufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Es ist dieser jahrtausendealte Ruf, der Eingang gefunden hat in unsere Abendmahlsliturgie. Und Jesaja spürt, wie der Tempel erzittert und er riecht den qualmenden Rauch. Eine umfassende Gotteserscheinung also, die Jesaja ganz und gar ergreift. Und trotzdem mag man sich fragen, was erfährt und erlebt er da eigentlich? Einer schreibt dazu: War es etwas Sichtbares, ein Erleben, ein Schauen und Erfahren, und gab Jesaja es wieder? Oder muss man es andersrum verstehen, dass der Text selbst erst der eigentliche Ort war, wo das Unerhörte Gestalt wurde und der Erzähler versuchte, das Unbegreifliche zu verstehen? Wie auch immer, wie herum und was zuerst war, Jesaja erlebt etwas, was Begreifen und Verstehen völlig übersteigt. Etwas, was sich auch nicht in menschliche Worte fassen lässt, weil sie zu klein und zu eng sind dafür. Was sich aber sagen lässt: Diese Gotteserscheinung ist für Jesaja so überwältigend, dass er sich ohne zu zögern als Bote dieses Gottes senden lässt. Hier bin ich, sende mich. Machen wir einen Zeitsprung. Wir schreiben ein nicht genau bekanntes Jahr kurz nach 30 nach Christus. In dieser Zeit ist ein gewisser Saulus unterwegs nach Damaskus. Einige Jahre später wird er an die christliche Gemeinde in Rom einen Brief schreiben an seine geliebten Brüder und Schwestern im Herrn. Wir haben in der Epistellesung einen kurzen Abschnitt daraus gehört. Noch aber ist er in ganz anderer Mission unterwegs. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die junge christliche Gemeinde gnadenlos zu verfolgen. Aber dann, kurz vor der Stadt, geschieht es. Aus heiterem Himmel wird Saulus von einem Licht umleuchtet, so strahlend, dass es ihn buchstäblich auf den Boden wirft. Er hört eine Stimme, die zu ihm redet, obwohl er niemanden sehen kann. Und vorübergehend erblindet er sogar, geblendet vom Licht. Auch Saulus widerfährt eine Gotteserscheinung. Nicht der Gott, der im Jerusalemer Tempel thront, begegnet ihm, sondern der auferstandene Christus. Und diese Begegnung ist so tiefgreifend, dass aus Saulus, dem Christenverfolger, Paulus wird, dem eifrigsten Apostel für das Evangelium. Und nochmal eine andere kurze Geschichte. Diesmal ohne gleißendes Licht, sondern in der Dunkelheit, mitten in der Nacht. Da kommt einer zu diesem Rabbi mit Namen Jesus und er fragt ihn, wie er denn das verstehen soll. Diese Zeichen, die er, Jesus, tut. Und Jesus erzählt ihm vom Geist und vom Wind, der bläst, wo er will, und von dem man nicht weiß, woher er kommt und wohin er weht. Alles ist ein bisschen rätselhaft und geheimnisvoll. Der andere, Nikodemus heißt er übrigens, spürt nur: Irgendwie ist Gott mit diesem Jesus. Drei Gottesbegegnungen ganz unterschiedlicher Art. Alle drei irgendwie nicht so ganz fassbar und erst recht nicht erklärbar. Und genau darum geht es an Trinitatis, um das Geheimnis Gottes und um das Geheimnis Gottes in der Einheit der Vielfalt, in der er sich uns offenbart. Nach unserem christlichen Glauben in drei Personen, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Einer, der über dieses göttliche Geheimnis nachgedacht hat, ist Martin Schleske. Er ist ja vermutlich vielen bekannt als Geigenbaumeister und geistlicher Schriftsteller. In einem seiner Texte beschäftigt er sich mit der Frage, wie Gott Person sein kann. Wer Schleske kennt, weiß, dass er eine sehr dichte philosophische Sprache hat, die man oft viele Male lesen muss, um sie zu verstehen. Wenn ich nun einiges zitiere, hoffe ich, dass es auch beim einmaligen Hören einigermaßen nachvollziehbar ist. In einem ersten Gedankengang denkt Schleske darüber nach, weshalb Gott nicht Person sein kann. Er schreibt: Die urgewaltigen Ausbrüche von Kreativität und Schöpfungsgewalt, die aus dem unendlich verdichteten Nichts Universen erwachsen lassen, Kräfte, Ordnungen, Strukturen und schließlich Leben erlauben. Der lange Atem, der Zeit ihre Ausdehnung und dem Raum seine Entfaltung gab. All das soll schlicht eine Art Person sein. All die Quellen des Geistes, das Allerheiligste, die Ursache des Seins. All das, worüber man in Anbetung nur verweilen, nur schweigen kann. Wäre das Geheimnis damit nicht vermenschlicht? Aber dieses Argument kann Schleske so nicht stehen lassen. So schreibt er weiter. Und doch ist solch ein Lobpreis auf das Große noch zu billig. Denn so wenig es ausreicht, Gott als eine Person zu deklarieren und somit sein Wesen auf unseresgleichen zu reduzieren, so wenig ist doch denkbar, Gott sei weniger als eine Person. Als Person, die ich bin, an einen unpersönlichen und personunfähigen Gott zu glauben, ist schlicht absurd. Gott nicht als Person zu glauben, widerspricht ihm also genauso, wie ihn als Person zu glauben. Beides vermag seine Größe und sein Geheimnis letztlich nicht zu fassen. Wie kommt nun Schleske aus diesem gedanklichen Dilemma wieder heraus? Er schreibt weiter: Ich glaube vielmehr, es ist ein Entschluss der Gottesliebe, dass Gott ein persönlicher Gott sein kann und es sein will, um mit uns in Beziehung zu sein. Gott ist groß genug, so klein zu werden, dass ich ihn erfahren kann. Das bedeutet ja nicht, das Geheimnis Gottes auf das zu reduzieren, was ich verstehe, sondern zuzulassen, dass Gott sich mir verständlich macht. Die menschliche Gotteserfahrung lässt mich sagen, dass Gott mir zuliebe Person wird, weil ich nur so in persönlicher und liebender Verbundenheit mit ihm leben kann. Aus einem Entschluss seiner Liebe zu uns heraus, also, wird Gott Person. In seiner Größe macht er sich so klein, dass er für uns erfahrbar wird. Uns zuliebe wird er unseresgleichen. Diesen Gedanken finde ich bemerkenswerterweise im heutigen Predigttext wieder. Im Predigttext und in seiner Weiterführung, wenn man das mal so nennen will. Und zwar sehr konkret und anschaulich. Wir haben gehört, dass der Saum von Gottes Gewand in den Tempel ragt und diesen ganz ausfüllt. Das ist das Einzige, was Jesaja von ihm sehen kann. Alles andere bleibt ihm verborgen. Viele Jahrhunderte später berichtet uns Matthäus in seinem Evangelium wieder vom Saum eines Gewandes. Jesus ist unterwegs, begleitet von vielen Menschen. Sie haben von ihm gehört, dass er der Gottessohn sei und Menschen heilen kann. Unter ihnen auch eine Frau, seit vielen Jahren krank, unheilbar. Als er in ihre Nähe kommt, tritt sie von hinten an Jesus heran und berührt den Saum seines Gewandes. Und Jesus wendet sich um, sieht sie und spricht sie an. Und sie wird geheilt. Uns zuliebe wird Gott Person, damit diese Frau ihm begegnen kann, damit wir ihm begegnen können. Und was uns diese Frau auch zeigt, wir können Gott zwar nicht erfassen, aber wir können ihn an den Rändern begreifen. Vom Saum seines Gewandes berührt, scheint etwas von seinem göttlichen Wesen in unser menschliches Leben hinein. Amen.